Und dann habe ich mir gedacht, erstelle ich doch einfach zu Hause einen eigenen Escape Room. Ich könnte ja mal von W nach W fahren, also vom Westerwald bis zur Insel Wangerooge. Oh, das sind okay. 437 Kilometer. Und dann rund ein Jahr später sagte ja Frau Entrich, ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich damals überzeugt haben. Ich hatte nämlich leider vor kurzem einen Hörsturz, Santinitus, und leider ist da auch eine gewisse Schwerhörigkeit zurückgekommen.
Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 19. Frau Entrich.
Ja, mein Name ist Julia Entrich. Ich bin 37 Jahre alt und lebe mit meinem Partner und zwei Katzen im schönen Örtchen im Westerwald.
Was haben Sie für Katzen?
Europäisch Kurzhaar ist die Rasse, also so die klassische Hauskatze.
Und wie heißen die?
Mickey und Balu.
Mickey und Balu. Ich überlege gerade mal, ob ich drauf kommen kann, wie Sie auf die Namen kommen, aber erzählen Sie mal lieber.
Ich vermute, die Vorbesitzer waren Disney-Fans. Ja. Wir haben die Katzen aber aus dem Tierheim. Die waren da bereits ein Jahr alt und jetzt sind sie schon 6 Jahre bei uns. Die haben eine elektronische Katzenklappe und können damit rein und raus, wie sie möchten, tagsüber oder auch nachts. Ja, und sich so komplett frei bewegen.
Wie funktioniert denn eine elektronische Katzenklappe?
Die Katzen oder Tiere generell haben ja oftmals so einen Tasso-Chip unter der Haut, damit man sie wiederfinden kann, falls sie mal weglaufen oder angefahren werden, damit der Tierarzt oder die Polizei direkt herausfindet, wer die Besitzer sind. Und dieser Chip korrespondiert sozusagen mit der elektronischen Katzenklappe und lässt dann auch wirklich nur diese beiden Katzen bei uns ins Haus rein.
Also die kommen dann, wann sie wollen, einfach bei Ihnen vorbei und dann klappt wirklich dann automatisch die Tür auf.
Mhm, genau.
Und dann können die durch.
Ja. Gut, ehrlich gesagt sind die relativ faul und Katzen schlafen ja auch so, ich glaube, 17 Stunden am Tag. Also oftmals befinden sie sich dann im Haus. Und wenn ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite, habe ich so einen Stuhl, der neben mir steht und da liegt dann meistens eine Katze drauf und ja, genießt ihr Leben, fällt mir beim Telefonieren zu. Irgendwie in der Pandemiephase bin ich wieder mehr in den künstlerischen Bereich übergegangen. Also ja, generell habe ich da ein großes Interesse dran und ich weiß nicht, ob es auch bedingt durchs Homeoffice der Fall war, dass ich einfach den Spaß daran gefunden habe, Rätsel zu erstellen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal so ein Escape Room gemacht. Das sind ja entweder virtuell oder auch vor Ort Spiele, wo das Ziel ist, Rätsel zu lösen, um von Raum zu Raum zu kommen.
Und es geht immer um Teamarbeit, ne?
Ja, genau. Das sind meistens Teams von 3 bis 5 Leuten. Habe ich selbst auch schon gemacht, auch mit Kollegen zusammen. Mhm. Und dann ist das Ziel, dass man innerhalb von der vorgegebenen Zeit, meistens in 60 oder 66 Minuten, dann aus den Räumlichkeiten rauskommt, ja, und so das Spiel gewinnt.
Ja.
Und da hatte ich schon immer das Interesse, mal hinter die Kulissen zu schauen, was natürlich bei den gängigen Escape Room-Anbietern gar nicht möglich ist. Die wollen ja auch nicht ihre Geheimnisse verraten, sozusagen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, erstelle ich doch einfach zu Hause einen eigenen Escape Room. Habe mich informiert, was es an unterschiedlichen Schlossarten gibt oder Rätselarten. Habe da was zusammengestellt, dass es möglichst abwechslungsreich ist. Und ich hatte auch schon eine erste Testgruppe, die meine Räume dann durchspielt hat, die sehr begeistert waren. Die haben es allerdings nicht in 66 Minuten geschafft, sondern 2 Stunden gebraucht. Also ich muss wohl die Anzahl der Rätsel noch etwas reduzieren. Ja. Und so bin ich da jetzt Spielleiterin in meinem eigenen Escape Room.
Und das ist in Ihrem Haus, oder? Mhm.
Wir haben ein paar ungenutzte Räume.
Ja.
Und die habe ich dafür jetzt umfunktioniert.
Gibt es da so eine Art, also ich habe das auch mal gemacht, da war das Thema drei Fragezeichen. Und da war alles dann eben in diesem Thema sozusagen so daran angelehnt. Haben Sie das auch?
Ja, also ich habe ein Thema, ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls jemand den Escape Room vielleicht noch testen möchte. Aber es geht darum, dass ein Gaunerpaar hat eine Bank überfallen und hat Geld und Juwelen gestohlen und hat sich dann in die Wohnung begeben, die ich dann als Escape Room ausgebaut habe. Und die Täter sind jetzt unterwegs, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Und die Spielteilnehmer haben jetzt sozusagen die Information, sie haben jetzt 60 Minuten Zeit, aus dem Raum herauszukommen. Ansonsten kommen die Täter zurück und die wollen natürlich keine Zeugen haben.
Okay, also man ist quasi in direkter körperlicher Gefahr sozusagen. Also wenn ich es nicht schaffe, dann passiert mir was Übles, ja?
Ja, natürlich nicht in reeller Gefahr, aber...
Ist klar, genau, aber das ist sozusagen die Geschichte.
Es muss also so ein bisschen spannend sein und der Druck dahinter sein, die Rätsel zu schaffen, schnell von Raum zu Raum zu kommen und am besten noch die Beute sicherstellen.
Das ist eigentlich eine super Idee, das so im, also auch dann so die das Haus selber zu nutzen. Und also wenn das jetzt Leute hören, vielleicht Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob sie es auch für die Öffentlichkeit dann machen möchten, kann man sich dann bei Ihnen melden?
Also im Freundes- und Bekanntenkreis will ich es gerne anbieten und auch wenn der ein oder andere DBK-Kollege Interesse hat, ist er natürlich auch herzlich willkommen. Aber ich will da auf jeden Fall kein Geschäft draus machen.
Also. Das wollte ich fragen, ob Sie da ein Geschäft draus machen wollen. Also dann könnten Sie natürlich jetzt hier ordentlich Werbung machen, eine E-Mail-Adresse angeben, eine Website und so weiter. Aber so weit reicht es dann doch nicht. Es bleibt ein Hobby.
Genau. Ich hatte ja erwähnt, dass ich im Westerwald auch immer viel Fahrrad gefahren bin in der Vergangenheit. Und 2019, also vor der Pandemie, hat es sich ergeben, dass ich Urlaub hatte, aber mein Partner spontan keinen Urlaub bekommen hat. Und ich mir dann überlegt habe, wenn ich jetzt 2 Wochen nur zu Hause sitze, dann macht man doch wieder alles andere, sämtliche Verpflichtungen, aber ärgert sich nachher, dass der Urlaub rum ist und man nichts wirklich erlebt hat. Mhm. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen mir überlegt, ich könnte ja einfach mal eine längere Fahrradtour machen, weil rund um den Westerwald, so 30 Kilometer, waren eigentlich nie ein Problem für mich. Und habe dann gedacht, ich könnte ja mal von W nach W fahren, also vom Westerwald bis zur Insel Wangerooge.
Oh,
das sind 437 Kilometer. Die habe ich mir innerhalb von 6 Tagen dann vorgenommen und hatte mir dann rausgesucht, wann ich immer, wo ich Zwischenstopps mache und übernachte. Und dachte, aber wenn ich das jetzt nur so für mich mache, ist zwar schön, aber vielleicht kann ich da noch irgendwie einen positiven Aspekt für andere rausholen. Und habe dann kurzerhand eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit Familienmitgliedern und so engeren Freunden. Habe da von meiner Idee berichtet und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr mich dadurch motiviert, dass ihr mir einen gewissen Betrag pro Kilometer gebt. Also der eine hat 5 Cent pro Kilometer gegeben, der andere 2 Cent oder auch mal 10 oder 20 Cent. Mhm. Und wenn ich die Strecke schaffe, dann werde ich den Betrag spenden. Und da habe ich viel Zuspruch bekommen. Da ist auch dann im Endeffekt auch eine Summe von knapp 800 Euro zusammengekommen, die ich dann selbst nochmal aufgestockt habe. Und dann konnte ich an ein ansässiges Hospiz im Westerwald, Hospiz St. Thomas, eine Summe von 1.000 Euro spenden und war darüber natürlich auch mega stolz.
Super.
Weil, ich hatte einen schönen Urlaub, einen anstrengenden, aber auch spannenden Weg nach Wangerooge. Und es hatten noch andere was davon.
Das stimmt. Super Idee. Haben Sie eine persönliche Beziehung zu dem Hospiz?
Nee, das habe ich nicht. Ich habe einfach mich umgehört, was es bei mir in der Nähe vom Wohnort für Einrichtungen gibt und bin dann darauf gestoßen. Und die Leiterin des Hospizes hat mir auch gesagt, dass mit dieser Spendensumme eine Duft- oder Aromatherapie gemacht werden soll. Das ist wohl so ein eine Möglichkeit eines Verfahrens, um Schmerzen zu lindern, beziehungsweise den Personen einfach in ihren letzten Tagen nochmal vertraute Düfte zur Verfügung zu stellen, die sie vielleicht aus ihrer Jugend oder aus einer anderen schönen Zeit ihres Lebens noch kennen. Und das fand ich irgendwie eine schöne Idee. Also generell helfe ich einfach gerne Menschen, sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Umfeld. Und habe dadurch auch sehr viel Spaß an meiner beruflichen Tätigkeit, weil ich da eigentlich jeden Tag die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen. Zwar nicht in Form von einem Arzt oder einem Pfleger oder ähnliches, aber ich finde, es ist auch eine schöne Aufgabe, Menschen, die vielleicht jetzt Erkrankungen haben und durch die Krankheit sehr belastet sind, zumindest die Sorge abnehmen zu können von der finanziellen Belastung. Mhm. Dass ich ihnen einfach erkläre, wie Versicherung funktioniert, was in ihrem Versicherungsschutz enthalten ist und einfach so ein bisschen die Sorge von dem ganzen Prozedere nehme, wenn jetzt ein Krankenhausaufenthalt ansteht, was muss alles beachtet werden. Und das gibt mir persönlich auch sehr viel, den Mitgliedern einfach weiterhelfen zu können und durch meinen Rat auch dazu beizutragen, dass sie sich zumindest über die finanziellen Angelegenheiten dann keine Gedanken mehr machen müssen.
Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen erklären, in welcher Abteilung arbeiten Sie?
Also ich arbeite jetzt seit 14 Jahren im Service Center für die Kranken- und Pflegeversicherung Leistung, hier in der Hauptverwaltung in Koblenz. Genau, also mein Tagesgeschäft sind Leistungsfragen zur Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch Rückfragen zu Leistungsabrechnungen oder Reklamationen unserer Mitglieder. Genau, da helfe ich dann gerne weiter.
Und in welcher Form, wie sieht diese Hilfe konkret aus? Also wie funktioniert das?
Also die Mitglieder rufen uns ja an, wenn sie ein Anliegen haben und schildern mir dann dieses. Und ich überlege eben, wie ich dem Mitglied weiterhelfen kann, vielleicht auch mal hilfreiche Tipps über den Tellerrand geben kann. Wir Service Center Mitarbeiter, wir haben ja auch eigens überlegt, wie wollen wir unseren Service gestalten und sind dann zu unseren Service-Grundsätzen gekommen, Service mit Herz und Verstand. Und ich finde, das beschreibt ganz gut meine Arbeit. Also es fließt viel Empathie ein, Einfühlungsvermögen, Fachlichkeit.
Mhm. Genau. Also Sie haben, verstehe ich Sie richtig, Sie haben am Anfang, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Sie haben jetzt quasi so gebrainstormt, nach was für Prinzipien Sie das angehen wollen, kann man das so sagen?
Also das liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich persönlich war nicht bei diesem Workshop dabei, aber Kollegen aus dem Service Center haben sich zusammengesetzt, haben überlegt, was verstehen wir unter gutem Service und haben dann diese Servicegrundsätze zusammengestellt.
Wie viele Kollegen und Kolleginnen sind Sie?
Wir sind deutschlandweit verteilt. Mhm. Wir sind ungefähr, also wir haben auch noch einen allgemeinen Bereich, wo die Kollegen Auskünfte geben zur Riester-Versicherung, Lebensversicherung, Hausrat, Wohngebäude, also alles, was nicht mit Kranken- und Pflegeversicherung zu tun hat sozusagen. Also insgesamt sind wir ungefähr 230 Mitarbeiter deutschlandweit.
Und bei Ihnen jetzt speziell?
Hier in Koblenz, in meinem Bereich, sind wir 20 Mitarbeiter circa, okay. Die sich um Kranken- und Pflegeversicherung kümmern, genau.
Wie sind Sie denn überhaupt bei der DBK gelandet, frage ich mal?
Also ich habe meine Ausbildung damals noch bei einem anderen Versicherungsunternehmen gemacht, bei der Signali-Duna-Gruppe. Und nach der Ausbildung wäre dann eine Übernahme möglich gewesen in einem der anderen Standorte, das war Dortmund oder Hamburg. Und im engeren Bekanntenkreis hatte ich einen DBK-Versicherten, einen Beamten, der sehr zufrieden mit der DBK war und hat gesagt, Julia, warum bewirbst du dich einfach mal bei der DBK? Also das ist doch ein großes Glück, so einen tollen Arbeitgeber auch so nah am Wohnort zu haben. Also 40 Kilometer sind, wie jemand, der im Westerwald lebt, keine Entfernung. Und gesagt, getan, dann habe ich mich hier bei der DBK beworben, wurde genommen und arbeite seitdem jetzt hier im Service Center.
Seit 14 Jahren.
Seit 14 Jahren, genau.
Ah ja, okay. Und jetzt das ist so die klassische Frage, die auch immer mit Ihren Kolleginnen und Kollegen kommt. Erzählen Sie uns doch mal so, also um so ein bisschen zu verstehen, wie Ihre Arbeit aussieht, und Ihr Arbeitsalltag ist immer am tollsten, wenn Sie uns ein bisschen teilhaben lassen an so Momenten, an die Sie sich vielleicht noch erinnern.
Ja, wie fange ich da an? Also ich habe ein Telefonat angenommen und der Kunde sagte direkt, ach, die Frau Entrich. Und ich so, ja, wie kann ich helfen? Erstmal so leicht irritiert. Und er sagte, ich kann Ihnen helfen, beziehungsweise ich kann Ihnen danken. Sie werden sich vielleicht nicht mehr dran erinnern, aber wir haben vor circa einem Jahr miteinander telefoniert. Und ja, ganz ehrlich, bei der Anzahl der Telefonate weiß man das dann tatsächlich nicht mehr.
Ja.
Aber er hat mir geschildert, dass er sich eben sehr gut aufgehoben gefühlt hat, durch mich oder die DBK insbesondere, weil wir vor ungefähr einem Jahr darüber gesprochen haben, dass er einen Zusatztarif hat, den er ja überlegt hat zu kündigen, weil er da nicht so die Gegenleistung gesehen hat, gesagt hat, er hat ihn ja bisher kaum genutzt. Und weil ich von diesem Zusatztarif auch sehr überzeugt bin, habe ich ihm da auch Beispiele genannt, wo der Tarif nochmal Differenzkosten ausgleichen kann. Und unter anderem war da auch ein Beispiel, dass zum Beispiel bei Hörgeräten dieser Tarif nochmal sehr leistungsstark ist.
Ich wollte gerade sagen, was für ein Tarif war das denn konkret?
Beihilfeergänzungstarif. Also da haben wir unterschiedliche Varianten. In dem Fall war das der Tarif BE. Und der Kunde sagte dann so, der war um die 40 Jahre, aber ganz ehrlich, Hörgeräte, das ist doch noch so weit weg für mich. Ich bin nur erst 40 Jahre. Mhm. Und ich habe ihm dann noch die anderen tariflichen Inhalte genannt und wir sind dann so auseinandergegangen, dass er gesagt hat, ja, ich überleg's mir nochmal. Und dann habe ich, wie gesagt, längere Zeit nichts von ihm gehört. Und dann rund ein Jahr später sagte er, Frau Entrich, ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich damals überzeugt haben. Ich hatte nämlich leider vor kurzem einen Hörsturz, Santinitus, und leider ist da auch eine gewisse Schwerhörigkeit zurückgeblieben, sodass ich jetzt doch auf Hörgeräte angewiesen bin. Und gut, dass ich den Tarif nicht gekündigt habe, dass ich auf Sie gehört habe. Das war dann natürlich auch ein großes Lob an mich und hat mich einfach gefreut, dass ich ihn da überzeugen konnte und er letztendlich dann auch ja den positiven Aspekt gesehen hat.
Was haben Sie denn gesagt? Weil ich finde dieses Argument, ich kann das total nachvollziehen, zu sagen so, naja, das ist ja alles noch in weiter Ferne und vielleicht trifft es ja, ich habe ja bestimmt auch Glück und es trifft mich gar nicht. Wie haben Sie ihn denn überzeugt? Also was sind denn die Punkte, die Sie dann ins Feld führen?
Also ich habe natürlich auch jetzt über die Jahre eine gewisse Erfahrung gesammelt und wie oft haben schon Leute gesagt, ich brauche den Tarif nicht. Und es ist ja auch wirklich so, die beste Versicherung ist die, die man nicht braucht, die man, wenn man glücklicherweise gesund ist, nicht in Anspruch nehmen muss und dann vielleicht lieber bei den Volltarifen eine Beitragsrückerstattung einmal im Jahr ausgezahlt bekommt. Aber ich habe ihm dann schon erklärt, dass es immer wieder dazu kommen kann, dass bestimmte Erkrankungen auftreten, die man nicht vorhersehen kann. Und habe ihm natürlich auch noch andere Beispiele genannt. Also der Tarif ist sehr umfangreich. Mhm. Das war jetzt mit den Hörgeräten das, wo er sich so ein bisschen dran orientiert hat. Ich habe es als Beispiel genannt, weil es auch wirklich ein Hilfsmittel ist, was sehr kostenintensiv sein kann. Und wo ich eben weiß, dass auch seitens der Beihilfestelle da bestimmte Höchstgrenzen gelten und somit eigentlich immer da Differenzkosten verbleiben, die dann natürlich für das Mitglied schon sehr schmerzhaft sein können. Und in dem Fall hatte er, glaube ich, sogar noch mal knapp 2000 Euro über diesen Tarif bekommen. Also, ja.
Hat er sich sogar, aber finde ich ja nett, dass er sich wirklich bedankt hat, explizit und dann auch mit Namen und so weiter, ist ja schon.
Ja, ich glaube, es war ein Zufall, dass er eben halt wieder bei mir rauskam.
Ja.
Und einige Mitglieder notieren sich ja auch tatsächlich den Namen. Also wenn sie eine Leistungsauskunft bekommen haben, schreiben sie sich oft den Namen auf, um bei eventuellen Rückfragen dann einfach nochmal drauf Bezug nehmen zu können. Von daher ist das nicht ganz unüblich.
Ist ja eine schöne Bestätigung dann für die eigene Arbeit. Sie haben noch erzählt von einem, also Sie haben noch angekündigt, es gibt noch einen zweiten Fall.
Der liegt noch gar nicht so lange zurück. Ist leider eher eine traurige Geschichte. Das war ein Kunde, mit dem hatte ich zuletzt oder zuerst im September letzten Jahres Kontakt. Es war so ein Mischfall Kranken- und Pflegeversicherung. Seine Frau war pflegebedürftig und er hatte sich schon wirklich ja viele Jahre aufopferungsvoll um sie gekümmert, hat auch immer so ein bisschen nebenbei fallen lassen, dass er sich in der Pflege sozusagen komplett einbringt, keine Hobbys mehr hat, keine Freizeit mehr hat. Und was ich eben auch so toll fand, dass er immer gesagt hat, ja, aber wir haben gesagt, in guten und in schlechten Zeiten und deshalb bin ich jetzt natürlich auch für meine Frau da. Und da wir für die Pflegeversicherungstelefonie einen etwas begrenzteren Personenkreis haben, also drei Standorte, die sich darum kümmern, kam er auch durch Zufall etwas häufiger bei mir raus. Und es waren auch immer etwas längere Gespräche, weil er viel ja Erklärungsbedarf hatte. Und ich habe ihn dann so ein bisschen die Monate begleitet. Die Frau wurde leider ja immer kränker und musste mehrfach ins Krankenhaus. Diesbezüglich gab es dann auch immer Leistungsfragen, die ich mit ihm besprochen habe. Und dann letztendlich nach dem letzten Krankenhausaufenthalt war es auch so, dass sie gar nicht mehr sofort ins häusliche Umfeld, also in die Pflege durch den Ehegatten zurückkehren konnte und zunächst in die Kurzzeitpflege gegangen ist. Der Mann wollte in der Zeit dann zu Hause alles vorbereiten, wollte eventuell das Schlafzimmer ins Erdgeschoss umziehen lassen und war eigentlich frohen Mutes, dass das alles klappt. Und der Jahreswechsel stand dann auch schon kurz bevor. Und ich gedanklich habe auch gedacht, das ist so der übliche Gang, Klinikaufenthalt, dann ist vielleicht nicht sofort die Rückkehr ins häusliche Umfeld möglich, deshalb übergangsweise eine Kurzzeitpflege. Aber dann auf lange Sicht, wenn man es zu Hause bewältigen kann, die Pflege dann zu Hause. Und der Jahreswechsel war rum. In der ersten Woche hatte ich ihn dann wieder am Telefon und habe fast so ein bisschen überschwänglich gefragt, wie es geht, wie es ihm und seiner Frau geht, ob sie bald nach Hause kann. Und da hat er dann mit gebrochener Stimme gesagt, dass sie leider am 24. Dezember, also an Heiligabend, verstorben ist. Und in dem Moment hatte ich auch wirklich Gänsehaut, weil ich dachte, ich sitze an Weihnachten mit meiner Familie zusammen, bin glücklich. Und er erleidet in dem Moment den schwersten Verlust, den man eigentlich haben kann. Und da musste ich wirklich auch mal schlucken. Das ist in dem Moment wirklich kein Tagesgeschäft mehr, Fragen von Mitgliedern zu beantworten, sondern ich hatte ihn auch wirklich persönlich so ein bisschen ins Herz geschlossen, dadurch, dass wir häufiger Kontakt hatten. Und es hat mir einfach ja unendlich leid getan. Und ja, der Tag, als ich da dann den Computer am Ende des Tages ausgeschaltet habe, da musste ich dann tatsächlich in der Freizeit auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Weil ich dachte, wie das manchmal so geht. In dem Moment, wo ich glücklich bin, erleidet jemand anderes, den ich auch mag, so einen Schicksalsschlag. Das hat mir einfach persönlich sehr leid getan.
Wenn Sie das so erzählen, da hört man ja auch raus, dass Sie immer noch so ein bisschen daran denken und das und betroffen sind. Wie schaffen Sie das oder wie machen Sie das? Weil Sie haben ja, Sie sind das seit 14 Jahren, Sie haben ja sehr viel Kundenkontakt, viele Menschen. Ich frage mich jetzt wirklich, wie schaffen Sie das da noch so offen für zu sein und das nicht nur die Anrufer nur als Anrufer zu sehen oder so? Wie gelingt Ihnen das?
Ich mag einfach Menschen und ich sehe jeden Menschen als das, was er ist. Und klar, die Themen, die sind oftmals dieselben, aber jeder Mensch ist ja auch wieder anders. Und sowohl von der Seite, mit welcher Stimmung er gerade anruft, ob er sehr traurig ist oder überschwänglich, ist natürlich auch toll, wenn jetzt zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung funktioniert hat und die Mutter meldet sich und sagt, ach, es hat geklappt, ich bin schwanger, was muss ich jetzt beachten, was wird erstattet? Ich versuche einfach aus jedem Telefonat das Positive für mich rauszuziehen und das sind auch wirklich Einzelfälle, die einen auch mal in den Feierabend begleiten, was aber dann auch irgendwann abgeschlossen ist.
Ja,
also
klar, das ist ja auch gesund, dass man das... Klar.
Ich denke, jeder geht damit ein bisschen anders um,
ja.
Aber insgesamt glaube ich, dass ich einfach in den 14 Jahren einen guten Weg gefunden habe. Und mich also eher so sehe, ja, der ja, die Person hat vielleicht gerade eine schwere Erkrankung oder einen schweren Verlust erlitten, wenn jetzt ein Ehepartner verstorben ist. Aber ich kann meinen Teil zumindest in der Form beitragen, dass ich dann versuche, die ja Formalien so gut es wie geht, gemeinsam mit dem Mitglied ja zu bewältigen, dass ich dann zumindest diesen Teil den Menschen abnehmen kann, diese Sorge. Weil das ist ja oft die Angst vor dem Unbekannten. Also wer beschäftigt sich jeden Tag mit dem Thema Pflegeversicherung oder beispielsweise Kurzzeitpflege? Das ist ja ganz klar, wenn man das zum ersten Mal hört, dass man erstmal irritiert ist und gar nicht weiß, wo fange ich jetzt an, wo muss ich irgendwie Anträge stellen, Formulare ausfüllen, wie funktioniert das alles? Ja. Und da sehe ich mich in der Rolle des Helfers und versuche damit einfach den Leuten zumindest eine gewisse Angst zu nehmen und sie da einfach dabei zu unterstützen, die Sachverhalte so gut es geht für sie zu bewältigen.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.